Letzte Woche schon angekündigt, werde ich heute eine neue Predigtreihe starten, die uns dann zumindest in meinen Predigten die nächsten Wochen und wahrscheinlich sogar Monate begleiten wird. Und zum Anfang bete ich noch. Ach ja, der Titel ist schon angebeamt. Jesus, ich danke dir für das Gebet, was du uns mit auf den Weg gegeben hast. Ich danke dir, Vater, für das Vaterunser. Ich danke dir, Herr, dass da so viel drin ist, dass es so schwer ist, so viel Gewicht, ich danke dir, dass wir uns Zeit nehmen können, das auszupacken und uns an jeder einzelnen Wahrheit zu erfreuen, an jedem Einzelnen, was es mit sich bringt, daran zu essen und zu trinken und uns daran zu freuen, wie freundlich du bist. Ich bitte dich, Herr, dass du uns leitest und führst durch diese Predigtreihe und auch jetzt durch diese Predigt. In Jesu Namen. Amen. Wenn du auf unserem YouTube-Kanal guckst und mal so thematisch ordnest, was es so für Predigtreihen gibt, dann, zumindest habe ich das so gedanklich jetzt mal gemacht und ich habe festgestellt, dass ich überdurchschnittlich oft eigentlich ein Thema in den Predigtreihen habe und das ist das Thema Gebet. Kein anderes Thema wurde so oft und ausführlich behandelt wie Gebet. Also wir hatten da zum Beispiel das mit dem Jakob und dem Engel des Herrn. Das war eine fünfteilige Predigtreihe. Dann hatten wir die biblischen Gebete hatten wir besprochen und dann noch einiges anderes. Und ich merke, dass es der Heilige Geist ist, der das betont, dem das wichtig ist. Als Jesus, ich glaube, das ist in Lukas Kapitel 18, über die Endzeit redet, er redet eigentlich nicht über die Endzeit, aber er redet über Gebet, er lehrt über Gebet im Lukas Kapitel 18 und dann bezieht er sich auf die Endzeit und sagt, wird er Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf Erden? Und dann spricht er, also das ist der Kontext einer betenden Gemeinde. Und meine Überzeugung ist, dass die Endzeitgemeinde, die Gemeinde, die auf der Erde sein wird, wenn Jesus wiederkommt, eine betende Gemeinde sein wird. Und dass es ein Thema ist, was wir besonders es war Gott sei Dank innerhalb der gesamten Kirchengeschichte gab es immer starke Bewegungen, die Gebet betont haben. Vom ersten Jahrhundert an bis heute. Aber ich denke, dass es zu einer noch viel größeren Betonung im Leib Christi kommen wird, was das Thema Gebet angeht. Gebet ist die Hauptaktivität im Reich Gottes. Warum? Weil Gebet unsere Verbindung mit Gott ist. Und je mehr wir das Gebet pflegen, desto besser lernen wir unseren Gott kennen. Und Jesus hat besonders im Lukas-Evangelium auch dieses Thema immer und immer wieder aufgegriffen. So, und in dieser Predigtreihe, die ich heute anfange, möchte ich näher eingehen auf das Vaterunser. Das wird ziemlich detailliert sein. Ich habe das schon mal gemacht in unserem Gebetstraining. Das hatten wir vor 4 oder 5 Jahren. Hatten wir das mal knapp ein Jahr lang, dass wir uns, bevor wir das Erweckungsgebet eingeführt haben, war das, dass wir uns jeden Morgen getroffen haben, jeden Mittwochmorgen um, 5.15 Uhr oder 5.30 Uhr und dann haben wir eine Stunde gebetet, hatten einen kleinen Input vorher und da sind wir auch jede Woche durch einen anderen Aspekt des Vaterunsers gegangen und in dieser Predigtreihe möchte ich das noch viel detaillierter tun. Und wie gesagt, das ist wie so ein Riesengeschenk, wo nochmal viele andere Geschenke drin sind und dann Stück für Stück das mit euch auspacken und dass wir uns dran freuen können und dass es unser Leben verändert und schlussendlich natürlich auch unser Gebetsleben bereichert. Mit Gebet ist es genauso wie mit allen anderen Sachen. Auch wie mit dem Sport zum Beispiel. Ja, ich könnte mir jetzt alle möglichen Bücher übers Joggen und übers Laufen kaufen. Ja, da gibt es ja eine unheimliche Fülle. Könnte studieren, könnte YouTube-Videos angucken, Seminare besuchen, einen Personal Trainer besuchen, der macht eine Laktatanalyse und was weiß ich, was man alles machen kann. Aber das, die eigentliche Erfahrung beginnt erst, wenn ich mir meine Laufschuhe anziehe und draußen anfange, durch die Gegend zu laufen. Und genauso ist es beim Gebet. Du kannst Seminare hören und Predigten anhören und kannst Bibelstellen dazu studieren. Du kannst alles Mögliche tun. Aber die Erfahrung Gebet beginnt erst, wenn du anfängst zu beten. Und dazu soll jetzt diese Predigtreihe ein bisschen dienen, da euch zu motivieren und und euch zu inspirieren. Halleluja. So, die Bibelstelle, die ich heute mit euch besprechen würde, steht in Matthäus 6. Da steht ja das Vaterunser. Bedeutet nichts anderes als Vorwort. Und ich möchte deswegen die Verse, die vor dem Vaterunser stehen, als erstes mal behandeln, dass wir quasi da schon mal drin gewesen sind. Das sind die Verse 5 bis 8. Und dann ab dem nächsten Mal starten wir dann mit Vaterunser im Himmel. Okay, ich lese mal Matthäus Kapitel 6, Verse 5 bis 8. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Halleluja. Ganz kurz zwei Randbemerkungen. Dieses "wenn du betest" ist nicht gemeint als, ja, falls das mal vorkommt, es kann ja sein, so, weiß nicht, einmal im Jahr fühlst du dich jetzt nach Gebet, dann betest du. Es ist nicht ein "falls du betest", so, es könnte mal passieren, sondern es ist ein "wenn du betest", genauso wie es in der Bergpredigt auch ein "wenn du fastest" und "wenn du Almosen gibst". Es bedeutet, dass das Gebet ein grundsätzlicher, wichtiger Pfeiler in der Nachfolge des Herrn ist. Das ist nicht was, ja, das kann man machen, muss man aber nicht, so ein bisschen wie die Israel-Fans, so, ja, das kann man machen, muss man nicht, so. war jetzt ganz spontan. Ich mag Israel, okay. Ich muss mal eine Predigtreihe drüber machen, aber egal. Also Jesus setzt voraus, dass das Gebet ein grundlegender Teil des Lebens eines jeden Nachfolgers von Jesus Christus ist. Und was hier auch noch besonders ist, aber das ist in dieser ganzen Passage, dann auch bei den Almosen und dann auch bei dem Fasten so, dass Jesus auf das Du umswitcht. Er wird ganz persönlich. Die meisten Teile der Bergpredigt sind sehr allgemein gehalten. Wenn ihr das macht, wenn immer in der Mehrzahl. Und hier wird Jesus ganz persönlich. Du aber. Und das erinnert uns daran, dass das Gebetsleben unser aller Verantwortung ist. Für jeden persönlich. Ich kann nicht die Verantwortung für euer oder für dein Gebetsleben übernehmen und ihr aber auch nicht für meins. Jeder steht für sich allein vor dem Herrn und das ist auch nochmal wichtig. Okay, wir kommen zum ersten Punkt. Emanuel steht wieder bereit. Quasi Folie 2. Müsste das dann sein. Genau, die Haltung im Gebet. Nicht wie die Heuchler. Nicht wie die Heuchler. Vers 5 lesen wir nochmal zusammen. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf, um zu beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das Wort für Heuchler, Hypokrites, das kommt circa 20 Mal im Neuen Testament vor und 15 Mal davon im Matthäus-Evangelium. Das ist kein Zufall, denke ich, denn das Matthäus-Evangelium war geschrieben worden für religiöse Juden. Das war die Zielgruppe. Und deswegen kommt das ziemlich häufig vor, denn das war das Problem der damaligen religiösen Kultur, dass es sehr viel Heuchelei gab. Das Wort übersetzt bedeutet Schauspieler, deswegen habe ich hier auch so eine kleine Maske mitgebracht. Eine Person, die vorgibt, etwas zu sein, was sie eigentlich nicht ist. Also immer wenn du das Wort Heuchler liest, kannst du an Schauspieler denken. Du darfst dir den Schauspieler oder die Schauspielerin einfach aussuchen, stell sie dir nur einfach vor. Also es ist jemand, der tut so, ist es aber gar nicht. Manchmal, wenn man besonders gute Schauspieler sieht, dann und in einem Film oder in einem Theater irgendwie dann so ja komplett drin ist und dabei ist, dann vergisst man, dass das Schauspieler sind. Und du denkst irgendwie, der Pate ist jetzt wirklich der Pate. Ja? Der bringt wirklich einen Haufen Leute um und hat organisiert das Verbrechen in seiner Stadt. Aber das ist ja nur ein Schauspieler. Der tut ja nur so. Und je besser er das macht, desto weniger bemerkt man, dass er eigentlich gar nicht die Person ist, die er darstellt. Und dieses Wort nimmt Jesus und bringt es hier in das Thema Gebet rein. Denn Gebet und Heuchelei sind wie Feuer und Wasser. Das Wesen von Gebet, also die Art und Weise, wie sie beschaffen ist, hat mit Wahrheit zu tun und mit Echtsein. Gebet bedeutet immer, dem Gott, der die Wahrheit selber ist, zu begegnen. Gebet bedeutet immer, sich mit der Wahrheit selbst, mit dem Wesen der Wahrheit auseinanderzusetzen, sich dem zu nähern. Wir können unsere Freunde täuschen, unseren Partner, unseren Gemeindeleiter, deine Kollegen, deinen Chef, ja, vielleicht. Aber du kannst einen nicht täuschen. Und das ist Gott selber. Du kannst ihm nichts vormachen, du kannst nichts so tun, als ob, aber innerlich läuft etwas ganz anderes in dir vor. Und das Wesen von Gebet ist, in der Begegnung mit Gott stehen wir vor Gott, wie wir wirklich sind und sind, wir können uns nicht verstellen, wir können ihm nichts vormachen. Und deshalb ist Heuchelei und Gebet wie Feuer und Wasser, das schließt sich aus, das funktioniert nicht, das kann nicht, entweder du heuchelst oder du betest. Entweder du betest oder du heuchelst. Das funktioniert nicht. Und im Psalm 51 lesen wir davon ein sehr eindrucksvolles Zeugnis. Psalm 51, Vers 8 sagt David, also der 51. Psalm ist ja ein ganz besonderer Psalm. Die meisten von euch kennen diese Geschichte, deswegen mache ich es kurz. David hatte den Ehebruch begangen mit Bathsheba, hat ihren Mann umbringen lassen, beziehungsweise er hat ihn eigentlich selber umgebracht, so hat Gott es zumindest gesehen. Und der Prophet kommt zu ihm und überführt ihn von dieser Sünde. Und David ist voll in der Heuchelei drin, ja. Der Nathan, der Prophet, erzählt ihm da so eine Geschichte und David rastet ja völlig aus und sagt, das ist ein böser Mann und er muss das erstatten, was er gestohlen hat. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Und innerlich bricht dieses ganze Heuchelei-Schauspielerkonstrukt, also bricht komplett zusammen und David ist am Boden zerstört. Und aus dieser Zerbrochenheit ist dieser Psalm entstanden. Und er sagt hier im 8. Vers, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innern. Gott verlangt nach Wahrheit. In dir drin ist eine Wahrheit und die kennt Gott. Und jetzt verlangt er, dass du mit dieser Wahrheit, die in dir drin ist, zu ihm kommst. Und das ist Gebet. Das heißt nicht, dass Gott irgendwie nicht Bescheid wusste. Oh, wenn ich das gewusst hätte, was der David für ein Schlimmer ist, was der da denkt, also das ist ja schlimm. Gott kennt die Herzen. Gott kennt unser Herz. Gott kennt mein Herz schon. Die Frage ist, bringe ich diese Wahrheit, das ganze Paket, ja? The good, the bad and the ugly. Ja, das ganze Paket, bringe ich das zu ihm? Und danach verlangt es Gott. Danach sehnt sich Gott. Was war die Wahrheit über die Heuchler, über die Jesus hier spricht in Matthäus Kapitel 6? Die Wahrheit war, dass sie nur gebetet haben, um von den Leuten gesehen zu werden. Ihnen ging es überhaupt nicht um Gott. Ihnen ging es gar nicht darum, dass sie einen liebenden Gott haben, den sie begegnen können oder mit dem sie Gemeinschaft haben können. Mit dem, ihnen ging es nur darum, dass die anderen sehen, wie fromm sie sind. Da merken wir auch, was für eine hochreligiöse Kultur das ist. Ich habe mal jemanden getroffen, der wollte mich mit mir auf einer Straße beten wegen dieser Bibelstelle. Das war ein bisschen over the top, weil, also das war damals eine hochreligiöse Kultur. Da gab es nur fromme Juden und die bösen Römer, mit denen durfte man nicht anfassen, zu denen durfte man nicht nach Hause gehen. Das waren die Heiden. Aber sonst gab es da nur hochreligiöse Juden und hatten wie so eine Weltmeisterschaft, wer ist der Frömmste von uns? Und dann haben sie sich hingestellt, haben besonders laut und ausufernd gebetet. Und wenn sie zum Opferkasten gegangen sind, haben sie daher kommt das Wort vor sich her posaunt, ja, Achtung, ich gebe dieses Opfer alles zur Ehre des Herrn für die Armen oder für den Tempel oder was auch immer. Und sie wollten Eindruck schinden. Und sie haben sich nicht gescheut, diese Heuchler, das Gebet zu missbrauchen, um für sich selbst Ehre zu nehmen. Diese Heuchler missbrauchten das Gespräch mit Gott, um sich Lohn in Form von Anerkennung zu erarbeiten. Auf den Lohn kommen wir dann gleich noch. Seid nicht wie die Heuchler, tretet in Wahrheit vor Gott. Wenn die Wahrheit auch hässlich und grausam ist, wehtut oder euch sogar beschämt oder ihr euch beschämt fühlt. In diesem allem möchte Gott uns begegnen, in unserer Schuld, in unserem Schmerz, in unserem Mangel. Er möchte uns begegnen darin, wo wir schwach sind, wo unser Willen schwach ist und wir nicht getan haben, was sein Wille ist. Und genau, und das Vaterunser gibt uns wie eine Landkarte, auf der ein Weg verzeichnet ist, auf dem wir gehen können, in genau diese Wahrheit hinein. Das Vaterunser ist nicht ein Gebet, was wir wie eine Formel auswendig runterbeten und eigentlich überhaupt keinen Bezug dazu haben, was wir gerade sagen, wie als ob wir ja gerade der Handschuh oder Zauberlehrling aufsagen würden, wie so ein Gedicht in der Schule, sondern es sollte ein Teil von uns sein. Es will uns in diese Begegnung mit dem Gott, der die Wahrheit ist, hineinführen. Seid nicht wie die Heuchler. Genau, wir kommen zu Punkt 2, denn nirgendwo können wir seid nicht wie die Heuchler, Punkt. Nirgendwo können wir diesem Gebot besser Folge leisten als in Punkt 2, in der Einsamkeit des Verborgenen. Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das soll hier so ein, ich hätte mir ein besseres Bild aussuchen müssen, habe ich gerade gemerkt, dieses Herz ist irgendwie, aber, also, Jesus soll der Schlüssel sein, dass wir zuschließen quasi, aber das, naja, ist egal. Halleluja. Jesus fordert seine Jünger auf, sich in die Kammer zurückzuziehen und die Türe zu verschließen. Nun war das damals nicht unbedingt so wie heute im Altertum in Israel, dass jedes Türenkel ein Schloss hat, wo ein kleiner Schlüssel reingesteckt wird. wenn die die Türen zugemacht haben, die haben die verbarrikadiert. Ein Beispiel davon findet man auch wieder im Lukas-Evangelium, wo Jesus diese Geschichte erzählt, wo der eine da schläft mit seiner Familie, alle in einem Bett, so war das damals, und da kommt der Nachbar und sagt, mein Freund ist gekommen, kannst du mir nicht? Und dann sagt er, nein, das geht nicht, die Tür ist zugeschlossen. Und wir lesen das so wie, hä, mach sie doch auf, ja, was ist da jetzt so der große Deal? Aber der Punkt war, die haben die Tür zugemacht und dann haben sie da Balken davor gestemmt, also die war komplett verbarrikadiert. Das war ein Riesenaufwand, das auf- und zuzumachen. Und deswegen ist das hier richtig überspitzt und richtig heftig, was Jesus sagt. Er sagt, wenn ihr betet, geht in das Kämmerlein, geht in die Kammer und verbarrikadiert euch. Macht die Tür zu, lasst nicht zu, dass von außen etwas zu euch durch, zu euch hineindringt. Heute übersetzt müsste man sagen, schalt dein Handy aus, fahr den Computer runter, mach den Fernseher aus und was sonst noch so alles ist, weil auch wenn wir die Tür zuschließen, die Dinger haben wir meistens noch trotzdem mit dabei, was ja auch nicht schlimm ist, aber für die Zeit wäre es gut, das auszumachen. Also eine sehr heftige Botschaft hier, schließ die Türe zu. Die Botschaft von Jesus ist klar, begib dich in die Einsamkeit des Verborgenen. Da, wo du ganz allein bist. Wo keine Einflüsse von außen kommen können, um dich abzulenken und deinen Sinn und dein Herz von Jesus wegzuführen. Und auf der anderen Seite, wo du nicht die Möglichkeit hast, zu zeigen, was du für ein toller Beter bist. All das, was wir gerade vorhin im ersten Punkt hatten, dieses Schauspielersein, dieses, guck mal, wie fromm ich bin. Guck mal, wie ich bete und wie ich hier die Bibel noch zitiere nebenbei und dann zitter ich noch ein bisschen so mit der Hand und dann kommen die Emotionen und guck mal, wie geistlich ich bin. All das fällt in der Einsamkeit des Verborgenen von uns ab. Das fällt von uns runter, weil da ist ja eh niemand, der das sehen könnte. Mach auch lieber deine Handykamera aus, dass du es nicht doch noch auf Instagram irgendwie postest. Guck mal, wie... gibt es ja heute so, die dann so die Bibel und den Kaffee dann alles perfekt so hin und dann Time with the Lord und dann war es aber eigentlich nur Insta-Time. Okay. Begib dich in die Einsamkeit des Verborgenen, da wo kein Gegenstand, kein Mensch ist, der dich ablenkt. Und das Verborgene, da wo wir wirklich allein sind, die Einsamkeit, die ist furchtbar. Im Gefängnis ist es eine Foltermethode. Einzelhaft. Und Jesus sagt, geh freiwillig dahin. Begib dich in freiwillige Einzelhaft. Das Verborgene ist still, also wirklich still, außer es tickt noch eine Uhr irgendwo. Es ist langweilig und es ist ermüdend. Stille ist langweilig. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und Langeweile ist etwas, was wir in unserer Kultur um jeden Preis vermeiden müssen. Stille ist etwas, das halten viele von uns heutzutage nicht mehr aus. Das Verborgene liefert uns nichts. Da gibt uns nichts den Kick, nichts bereitet uns Vergnügen. Da ist nichts. Und dahin sagt Jesus, dahin sollst du gehen. Im Verborgenen zählt unser Gehabe, unser Getue, was wir gebrauchen, um andere zu beeindrucken, nicht mehr. Ein Erlebnis, wo jemand diese Verborgenheit oder diese Stille erlebt hat, finden wir in 1. Könige 19. Ich lese mal Verse 11 bis 13. Diese Geschichte von Elia. Isebel, diese böse Königin, hatte gesagt, ist ja eine ganz sonderbare Geschichte eigentlich. Erst bringt er da die Baalspropheten um, ein Riesentriumph für den Herrn. Und er hat gesiegt und dann sagt die Königin, dich mache ich fertig, Elia. Und er läuft durch die Wüste und rennt weg vor ihr. Und dann kommt er in eine Höhle Und dann redet Gott zu ihm. Er sprach, aber komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Hier kommen einige der drei größten Naturgewalten, Wind, Erdbeben und Feuer, die Demonstration von Kraft und von unkontrollierbarer Energie, die Menschen nicht unter Kontrolle haben. Wind, Erdbeben und Feuer. Und dann heißt es immer wieder, aber der Herr war nicht im Feuer, der Herr war nicht im Erdbeben, der Herr war nicht in dem Wind. Und dann heißt es hier, es kam ein leises Säuseln und das ist eigentlich wortwörtlich übersetzt eine leise Stille. Eine leise Stille. Und in dieser leisen Stille, also da war nichts im Grunde, da zeigt sich der Herr. Und da will er auch dir begegnen. In der leisen Stille. Sich für eine Zeit in das Verborgene zurückzuziehen, ist immer wieder ein Kampf. Wir brauchen Ereignisse, wir brauchen Spannung, wir brauchen Unterhaltung, es müssen Dinge passieren, es soll nicht langweilig sein, es muss irgendwie alles in Schwung bleiben. Und Gott fordert uns auf zu diesem Kampf und sagt, kämpfe gegen diesen Drang an und begib dich in die Stille. Du musst nicht gleich sagen, 40 Tage Stille, du kannst auch mit 5 Minuten anfangen. Manchmal ist es für uns eine Qual und eine Last, uns zurückzuziehen und wir würden lieber alles andere tun. Aber es ist nicht nur eine Last und eine Disziplin, dieses Gebetsleben aufzubauen und in der Stille auszuharren. Nein, Gott möchte uns auch motivieren und da kommen wir zu Punkt 3. Drittens, Lohn für Gebet. Was habe ich da hingeschrieben? Er ist ein Belohner, ja. Lohn für Gebet. Immer wieder in diesen Versen kommt uns dieses Thema vom Lohn wieder. Also die Heuchler, die haben ihren Lohn schon empfangen, ja, die Anerkennung von den Menschen. Und dann heißt es hier in Vers 6 ist es, glaube ich, er wird es dir öffentlich vergelten. Jesus sagt, Gott will dich belohnen. Und er bringt das explizit im Zusammenhang mit Gebet, wo wir sagen, Moment mal, das ist aber, Jesus, das ist mir nicht fromm genug. Du bist, also ich bin frommer als du, ich erwarte keinen Lohn, alles nur für den Herrn, alles nur für ihn. Und das ist wieder ein anderes Extrem gegenüber den Heuchlern. Jesus hält es für nötig, uns zu motivieren mit der Aussicht auf Belohnung. Die Verheißung in Vers 6 ist, dass Gott, der ins Verborgene sieht, öffentlich vergelten wird. Jesus sagt, dass die Mühe und die Last des Gebetes im Verborgenen von Gott zurückgezahlt wird. Das ist das eigentliche Wort, was da steht, dieses Vergelten. Zurückgezahlt. Alles, was du investierst, kriegst du zurückgezahlt. Und ich denke, mit guten Zinsen. Jesus möchte, dass wir unsere Scheu davor ablegen, Dinge für ihn zu tun, auch das Gebet, und dabei teilweise mit der Aussicht auf Belohnung motiviert zu sein. Das ist okay. Das soll nicht unsere komplette einzige Motivation sein, ja, dass wir Belohnung wollen, aber Es ist ein Teil unserer Motivation, genauso der Grund, weshalb du auf Arbeit gehst. Deine Bezahlung ist sicher nicht deine einzige Motivation, zumindest hoffe ich das für dich. Ansonsten ist es ein sehr trüber Alltag. Aber es ist dennoch ein Teil der Motivation, weil wenn du die Bezahlung nicht kriegen würdest, würdest du wahrscheinlich nicht arbeiten gehen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben, Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Hebräerbrief verbindet das Wesen des Glaubens unmittelbar mit der Vorstellung, dass Gott uns belohnt. Er sagt quasi, das geht gar nicht anders. Wenn du glaubst, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wenn du ihm vertraust, brauchst du eine Perspektive auf Belohnung. Und da steht ja am Anfang dieser Kapitel von all diesen Leuten, die da geglaubt haben und belohnt wurden. Und die Verheißung ist, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und die Hauptaktivität, wie wir jetzt sagen würden, okay, was ist Gott zu suchen? Wir würden alle zuerst, oder die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, das bedeutet zuallererst, dass ich bete. Das ist nicht nur, dass ich bete, Gott zu suchen, aber es ist auch, dass ich bete. Und da hast du wieder diese Verbindung, Gott will belohnen, Gott will auch, Gott möchte dein Gebetsleben belohnen. Möchte dich motivieren mit dieser Aussicht. Was sind das für Arten der Belohnung? Ich habe hier drei Arten der Belohnung aufgeschrieben. Erstens ist die Belohnung, die wir bekommen, Punkt A, unsere Nähe zu Gott. Gott selbst wird in alle Ewigkeit das Größte und das Herrlichste sein, was wir jemals haben werden. Die Beziehung zu ihm ist das Wichtigste und das Wertvollste, was es gibt. Ganz am Anfang im ersten Buch Mose sagt Gott zu Abraham, ich bin dein überaus großer Lohn. Ich bin es wert, dass du diesen Weg gehst. Den Weg des Glaubens. Aber das ist nicht alles. Punkt B, ja, das war jetzt A. Die Nähe Gottes ist Teil unserer Belohnung. Dann B, die Gebetserhörungen, die wir erhalten, sind auch eine Belohnung für Gebet. Wir trauen uns ja manchmal gar nicht so darüber zu reden, dass Gott Jesus ja eigentlich versprochen hat, das zu erhören, worum wir bitten. Und das hat auch gar nichts mit irgendwie Wohlstandsevangelium zu tun. Jesus hat gesagt, wenn ihr etwas in meinem Namen bittet, ich werde es hören. Das ist eine Belohnung für dein Gebet. Stell dir mal vor, da gibt es Segen. Segen, den Gott dir schenken will, in allen möglichen Variationen. Und du erhältst sie nicht, weil du nicht gebeten hast. Und Punkt C. Also das erste war Nähe Gottes, das zweite Gebetserhörung und das dritte, er will dir öffentlich vergelten. Das bedeutet, dieses Wort öffentlich ist ja ganz wichtig. Er zahlt uns zurück, was wir in unserem Gebet investiert haben, vor den Menschen, die Heuchler versuchen zu beeindrucken. Er wird dir öffentlich vergelten. Die Heuchler haben nur gebetet, damit die anderen sehen, wie fromm du bist, wie gesegnet du bist, wie toll du doch bist. Und jetzt sagt Gott, ich werde dir genauso öffentlich vergelten, aber du hast es nicht gemacht, um der Anerkennung willen, aber ich will dir die Anerkennung trotzdem geben. Er will uns öffentlich vergelten. Öffentlich bedeutet öffentlich. Jeder kriegt das mit. Jeder wird mitkriegen, wie gesegnet du bist. Jeder wird es bemerken, dass die Gunst Gottes auf deinem Leben ist. Das bedeutet nicht, natürlich nicht, dass du keine Krisen hast oder dass du immer gesund bist und dass es dir nur noch gut geht und dass du nie mehr irgendwelche Schmerzen oder Leiden erleben wirst. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine und ich denke, das ist den meisten auch klar. Aber in deinem Schmerz, in deinem Leid, in deiner Trauer werden andere sehen, Gott ist mit dem, Gott ist mit ihr. Und natürlich denke ich auch, dass das natürlich ganz, aber da gebe ich euch jetzt keine Garantie, aber das kann auch ganz physisch sein. Wie du gesegnet bist durch eine, keine Ahnung, durch eine günstige Miete, durch ein neues Auto, durch einen schönen Urlaub, wo du sagst, ich weiß auch nicht, woher der kommt, das ist der Segen des Herrn. Das sehen auch andere. Und das ist das öffentliche Vergelten Gottes. Und das darfst du auch annehmen. Gott will dir öffentlich vergelten. Andere dürfen und sollen sehen, wie gesegnet du bist. Das gefällt Gott. Das gefällt Jesus. Halleluja. Also ich finde das wunderbar, da könnte ich jetzt ganz lange dabei bleiben, bei diesem einen Gedanken, dass es Jesus gefällt, mich zu belohnen, dass es ihm gefällt, mir Gutes zu tun, dass es ihm gefällt, mich überreich zu beschenken. Wir brauchen diese Komponente unbedingt in unserem Gottesbild. Sonst werden wir seltsam. Okay, viertens. Fragen sich vielleicht der eine oder andere, bin ich seltsam? Vielleicht. Okay, Vers 7 und 8, das ist der letzte Punkt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Man könnte meinen, dass das Plappern der Heiden Jesus irgendwie nervt. Die Heiden haben Gott bestürmt und ich vermute mal, hier geht es im gewissen Sinne um Heiden, die den Gott Israels anbeten wollten. Von denen gab es sehr viele, lesen wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament, die quasi nach Jerusalem gekommen sind, um diesem Gott auch anzubeten. Und dann haben sie aus ihrem heidnischen Hintergrund heraus, haben sie dann ausschweifend und lang und viel geredet. Und wir sehen ganz klar, dass Jesus das hier mit dem Gottesbild kombiniert, weil er sagt, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Weil sie meinen, dass sie Gott überreden können. Mit einem Wortschwall, mit einem wunderbaren, eloquenten, formulierten Gebet und dann Wiederholungen und keine Ahnung irgendwie, mit möglichst vielen Worten Gott irgendwie doch noch rumzukriegen. Und je mehr Worte sie gemacht haben, desto wahrscheinlicher dachten sie, wird ihre Gebetserhörung kommen. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass meine Gebete Gott irgendwie überzeugen müssen. Wie ein menschlicher Vater, der durch sehr vieles Zureden, ja, wir kennen das alle, die wir hier Väter sind, die durch vieles Zureden vielleicht doch das ein oder andere Mal überzeugt werden können. Aber so ist unser Gott nicht. Gott weiß, was wir ihn bitten werden, noch ehe wir ihn bitten. Jesus nimmt diesem vermenschlichten Gottesbild den Wind aus dem Segeln. Es geht nicht im Gebet darum, dass wir eine Wunschliste vortragen, sondern es geht darum, dass wir Gemeinschaft haben. Er ist nicht wie der Weihnachtsmann, dem ich einmal im Jahr einen Wunschzettel schreibe und dann hoffe, dass er meine Wünsche alle erfüllt. Er ist eine Person, ein Gegenüber, der mit uns Gemeinschaft haben möchte. Das ist der Sinn, das ist der Zweck von Gebet. Zeit mit dir. Jesus macht das ganz klar. Es geht überhaupt nicht darum, dass Gott jetzt informiert wird, was er von uns haben will. Ach, das willst du haben. Ach, du brauchst eine neue Waschmaschine. Na, hätte ich das mal eher gewusst, hätte ich dir schon letzte Woche geliefert. Das ist überhaupt nicht der Grund, warum wir beten sollen. Es geht um die Zeit, die du verbringst mit Gott. Und wenn du an die Beziehung, wenn du Kinder hast, an die Beziehung zu deinen Kindern denkst, stell dir mal vor, deine Kinder würden nur zu dir kommen, wenn sie was brauchen oder wenn sie was wollen, aber sonst wärst du ihnen ziemlich egal. Das wäre keine besonders schöne Beziehung. Und genauso wünscht sich Gott, dass wir zu ihm kommen, um seinetwillen. Nicht, weil wir jetzt gerade was brauchen oder gerade irgendwie eine neue Not haben, unseren Wunschzettel wieder neu abgeben, sondern er möchte, dass wir zu ihm kommen, weil er es wert ist. Halleluja. Er freut sich an uns. Der wichtigste Teil des Gebetes im Allgemeinen und auch des Vaterunsers ist das Zusammensein mit Gott, Gemeinschaft. Und gegen die Versuchung zu plappern, manchmal ist es ja so eine Versuchung, für den einen mehr, für den anderen weniger. Gegen diese Versuchung des Plapperns hilft eine ganz einfache Gewohnheit, die man aber wie alle anderen Gewohnheiten hart sich antrainieren muss. Und zwar ist es die Gewohnheit des Schweigens. Schweigen und Stille hilft uns am besten, den Fokus unseres Herzens auf das Sein anstatt auf das Tun zu legen. Auf das Innere anstatt auf das Äußere. Ich empfehle euch das wirklich, nehmt das mit in eure Gebetszeit. Probiert das einfach mal 2 Minuten, nichts zu sagen. Auch nicht irgendwie jetzt im Denken irgendwie dann zu reden. Ja, das und ich verspreche euch, es ist ultra herausfordernd, besonders wenn du damit anfängst, weil wir es nicht gewohnt sind zu schweigen. Wir sind es nicht gewohnt. Keine Einflüsse um uns ran, dieser Ort des Verborgenen zu sein, diese Einsamkeit um uns herum aufzusuchen, daran sind wir nicht gewohnt. Aber dann zu sagen, ich mache in mir drin es auch einsam. Ich brauche jetzt keine neuen Eindrücke. Ich bin einfach mal still. Ich schließe die Augen und bin da. Im Hier und Jetzt. In diesem schrecklichen Ort der Stille. Weil Jesus die Verheißung gegeben hat, da ist Gott. Der Gott, der im Verborgenen ist. Und aus dem Schweigen heraus sollte dann unser gesprochenes Gebet fließen. Schweigen ersetzt nicht das Gebet und Gebet ersetzt nicht das Schweigen, also gesprochenes Gebet. Aber beide sind ein wichtiger Teil, damit wir unsere Herzen auf Gott ausrichten können. Denn oft sind wir so stark getrimmt auf Leistung und auf Tun und auf Machen und auf Schaffen, dass wir das mit ins Gebet reinnehmen. Und dann, jetzt geht's los und dann hast du deine Gebetsliste oder den Bibelvers und dann ratterst du los und dann kommst du raus und bist erschöpfter als vorher und irgendwie, oh, das war jetzt anstrengend, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Gebet kann auch anstrengend sein, aber das sollte nicht das Normale sein. Das Normale sollte sein, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir schweigen, dass wir still sind. Und aus diesem Sein vor Gott, aus dieser Beziehung heraus reden. Vater unser. Jesaja 30, Vers 15, so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Und heute können wir gemeinsam zu Jesus kommen und sagen, wir wollen. Ich will. Jana, kannst du noch kurz nach vorn kommen, dass wir noch ein Lied singen zum Abschluss? Und nächste Woche legen wir dann mit dem Vater unser direkt los. Nehmt diese Punkte ruhig mit und vielleicht hat das ein oder andere den anderen ja mehr angesprochen als etwas anderes. Erstens war nicht wie die Heuchler sollen wir sein. Das zweite war, dass Gott uns ins Verborgene ruft. Drittens, Gott möchte uns motivieren mit der Aussicht auf Lohn. Und viertens, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, um am besten die Gewohnheit zu entwickeln, zu schweigen. Okay? Jesus, wir danken dir, dass du uns ins Gebetskämmerlein rufst. Ich danke dir, Herr, dass du uns damit hinnimmst, nicht damit wir irgendwie unsere Wünsche allein loswerden, sondern dass das Verborgene, die Einsamkeit, der Ort der Begegnung mit dir ist. Du bist dort, Jesus, du hast es gesagt, der Gott, der im Verborgenen ist, der Gott, der ins Verborgene sieht. Herr, ich bitte dich, dass du das in unser aller Herzen hineinlegst und du siehst, wie das so oft so emotional beladen ist mit Enttäuschung und mit Frust, weil wir oft schon so viel probiert haben und gedacht haben, jetzt geht's los, jetzt werde ich zum Gebetsweltmeister, jetzt ändere ich meine Gewohnheiten, jetzt starte ich durch und dann waren wir so frustriert und haben aufgegeben. Jesus, schenk uns die Gnade, langsam zu beginnen, kleine Schritte zu gehen. Mit 2 Minuten, mit 5 Minuten, vielleicht mit 10 Minuten anzufangen. Denn du hast gesagt, Jesus, werde ich diesen Glauben finden auf Erden. Herr, mach die Netzwerkgemeinde, mach jeden Einzelnen von uns zu einer betenden Gemeinde, Herr. Du aber. Danke, Herr, dass du zu jedem Einzelnen gehst und sagst, du aber, wenn du betest. Du sagst nicht ihr aber, sondern du aber. Vater, ich bitte dich, dass du uns neu zeigst, dass es eine Belohnung für die gibt, die dich suchen. Dass es eine Belohnung in Aussicht gestellt wird für diejenigen, die nach dir fragen. Zieh uns ins Gebet. Hilf uns, Herr, in unserer Schwachheit. Denn wir sind schwach. Wir machen alles andere viel, viel lieber, als dass wir diesen Ort der Stille aufsuchen. Vater, zeig uns neu, wie herrlich dieser Ort ist, wo du wohnst. Zeig uns, genauso wie du es Elia gezeigt hast, der Herr ist in der stillen Stille.
Durch dein Wort, durch dein Wort.